Herzlich willkommen beim Mom to Wow Podcast, deinem Podcast rund um das Thema stark und entspannt Mama sein, wie du Mama sein und dich gleichzeitig total wow fühlen kannst. Hier geht es um alle Themen, die das Mama-Leben so mit sich bringt, um Werkzeuge für deine innere Kraft und Stärke, damit du ein erfülltes Leben als Mama und als Frau führen kannst. Ich bin Juli, ich bin Mama und ich bin systemischer Coach und ich habe mich auf das Thema Mom Empowerment spezialisiert. Das heißt, ich entwickle Seminare, Online-Kurse und Events speziell für Mamas, damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Heute gibt es eine ganz besondere Episode mit einem Interview, und zwar mit einem Interview mit Kerstin Schmidt, erste Vorsitzende des Vereins Windrose. Und wenn du dich jetzt fragst, was dieser Verein denn tut, du hast ihn schon unterstützt, wenn du Besitzerin eines Superhelden- oder Superheldinnenarmbands bist. Denn ein Teil der Spenden aus dieser Aktion ging auch an den Verein Windrose, für den ich auch seit einiger Zeit mich ein wenig engagiere. Und Windrose e.V. kämpft gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und wenn du dich jetzt fragst, was das Ganze vielleicht überhaupt mit dem ganzen Mama-Thema zu tun hat, was uns oft nicht bewusst ist. Die Frauen, die in Zwangsprostitution und im Menschenhandel sind, ihren Arbeiten, die tun das wahnsinnig oft und in erster Linie, um auch ihre Familien zu unterstützen. Und was uns auch oft nicht bewusst ist, auch diese Frauen sind Mamas, haben Mamas und und jeder, der eine Familie hat, weiß, was für ein unglaublicher Druck das ist oder wie unglaublich wichtig einem diese Familie ist. Und nicht selten gelangen diese Frauen auch in die Situation, in der sie sind, weil sie einfach ihre Familie in der Heimat unterstützen möchten und gelangen dann in einen Teufelskreis, über den Kerstin aber auch noch ein bisschen mit mir sprechen wird. Außerdem möchten wir dich gerne darauf hinweisen, dass schon ganz bald ein Event ist, der Walk for Freedom in verschiedenen deutschen Städten, in unserem Fall in Düsseldorf, an dem du teilnehmen kannst. Aber auch dazu erzählt Kerstin am Ende noch ein bisschen was. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein interessantes Interview zu einem wichtigen Thema, das gerade in Deutschland total unterschätzt wird. Herzlich willkommen, liebe Kerstin. Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch.
Wir sitzen ja auch gerade tatsächlich live in unserer schönen Küche.
Ja.
In unserer chaotischen Küche. Aber ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Mhm.
Erzähl doch mal ein bisschen, was du so machst oder was Windrose überhaupt so ist.
Ja, also Windrose, das ist unser Verein in Düsseldorf, der sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution einsetzt. Und wir haben diesen Verein 2017 gegründet, im Herbst 2017, weil wir das einfach auf dem Herzen hatten, dieses Thema, das nach vorne zu bringen, weil wir glauben, dass es bei vielen Leuten einfach nicht bekannt ist, dass Menschenhandel und Zwangsprostitution hier in Deutschland existiert. Als ich das selber erfahren habe, 2011, ich war auf einer Frauenkonferenz und habe Gabi Wendland sprechen hören, da habe ich das erste Mal gehört, von den Mädchen, die hier nach Deutschland gebracht werden, die hier in die Prostitution gezwungen werden, die in Wohnungen gefangen gehalten werden, die unter Gewalt leiden, die unter Druck gesetzt werden, denen Angst gemacht wird und die praktisch zerstört werden in diesem ganzen Menschenhandel. Da ist mir wirklich wie so eine Klappe ist mir das runtergefallen. Und ich habe auch immer gesagt, was, das gibt's bei uns in Deutschland?
Es ging mir haargenau so.
Also
ich habe 2012 das erste Mal davon gehört, von A21, ne, dem, auf einem Projekt aus der Nische, und da war so, sowas wird gebraucht? Mhm. Sklaverei? Ne?
Ja, genau.
Also ging es dir da auch tatsächlich?
Genau, also ich habe gedacht, sowas gibt es in Thailand, also das Mädchen, also halt aus der Not heraus in die Prostitution gelangen, aber das Mädchen gezielt gefangen genommen werden oder mit falschen Jobversprechen hierher gelockt werden und dann auf dem Weg dorthin vergewaltigt und bedroht werden und geschlagen werden, um dann hier in der Prostitution zu arbeiten, damit Leute sich daran bereichern. Das habe ich überhaupt nicht vermutet und vor allen Dingen auch nicht, dass es einen Markt in Deutschland gibt dafür. Ne? Aber was wir einfach festgestellt haben, ist, dass Deutschland das Bordell Europas ist. Und das hat mich absolut geschockt. Ne?
Krass, woher kommen die Mädchen, die hier in Deutschland sind?
Also sehr viele kommen aus Rumänien und Bulgarien. Dann auch ein großer Teil kommt aus Nigeria. Die sind halt jetzt auch viele durch die Flüchtlingswelle, sind viele auch auf dem Weg nach Deutschland, werden die praktisch von den Männern aufgegriffen, werden vergewaltigt und werden gezwungen, in der Prostitution dann in Deutschland zu arbeiten, auf dem Weg dorthin. Und dann werden sie nochmal wieder mehrfach verkauft. Also bei den nigerianischen Mädchen ist es so, dass die oft mit dem Voodoo-Zauber dann belegt werden und deshalb haben die Menschenhändler die dann total in der Gewalt, weil die Frauen Angst davor haben.
Mhm, okay. Ja.
Aber es gibt auch Frauen, die kommen aus Südamerika, die finden wir auch. Aber der größte Anteil ist Rumänien und Bulgarien.
Okay.
Ja, weil dort einfach keine Perspektive ist, für diese jungen Mädchen einen guten Job zu finden. Die sind dann zwar auch in der Ausbildung, haben oft auch studiert, aber die finden keine Arbeit. Und fallen dann auf solche Leute dann
rein. Und was sind das für Versprechungen, die da gemacht werden? Weil es sagt ja keiner hier, da war die Prostitution auf dich.
Nee, also in der Regel ist es nicht so, dass die das sagen, sondern die, also das sind dann Jobs wie Altenpflegerin oder im Café oder als Krankenschwester. Also eher so ein bisschen niederschwelligere Sachen oder eben auch als Model. Da fallen natürlich auch viele Mädchen drauf rein, weil das ist für viele Mädchen ein Traumjob. Als Model in Paris, Mailand, Berlin zu arbeiten. Ja.
Und damit werden sie gelockt,
genau. Und sobald die dann ihre Pässe haben, ist es dann auch vorbei. Die kennen ja oft diese Sprache auch gar nicht. Die können kein Deutsch, die wissen überhaupt nicht, wo die sind.
Ja.
Und dann werden die hierher gebracht und wachen dann im Bordell wieder auf. Ne? Oder in irgendeiner Wohnung, wo sie dann eben zur Prostitution verkauft werden.
Genau, also es gibt ja verschiedene Modelle im Prinzip. Ne? Also einmal, dass sie entweder in Bordellen sind oder tatsächlich in Wohnungen.
Mhm.
Ja.
Ja, also wir sind ja sowohl in Bordellen als auch in Wohnungen unterwegs. Und wir treffen aber auch in den Bordellen die jungen Mädchen aus Rumänien. Und,
wie alt sind die Mädchen und die Frauen?
Also die müssen ja eigentlich 18 sein.
Mhm.
Ja, bei manchen sind wir uns nicht sicher, ob die wirklich 18 sind. Und wir gehen auch davon aus, dass sie zum Teil auch gefälschte Papiere haben. Aber sie müssen 18 sein, um das machen zu dürfen. Und in den Wohnungen treffen wir öfter auch Jüngere an, wo wir wirklich sicher sind, dass sie jünger sind.
Wobei 18 auch unfassbar jung
ist. Ja, 18 auch ist unfassbar jung.
Ja.
Ne? Und ja, es gibt auch jüngere Mädchen noch, aber die treffen wir nicht an, weil das ist dann noch praktisch mehr im Darknet zu finden, diese jungen Frauen, weil das ist ja total verboten in Deutschland da. Also da würde dann erst das Gesetz greifen, weil Menschenhandel ist ja in Deutschland eigentlich nicht erlaubt.
Aber wie erklärst du dir das, dass es in Deutschland dann doch so einerseits so krass ist, ne, das Bordell Europas auf der einen Seite und auf der anderen Seite herrscht hier oft ja so eine Auffassung, dass die Prostituierten, ich habe das Gefühl, das wird auch oft so verkauft, die machen das freiwillig, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Ich finde, das wird immer so bagatellisiert, oder?
Ja.
Erlebst du das nicht auch so?
Absolut.
Also auf der einen Seite, wie kann es sein, dass es hier zwar einerseits so diese Gesetze gibt und all das und diese Auffassung, dass wir da gar kein Problem mit haben und dass aber die Zahlen ganz andere sind, dass es so weit auseinander geht.
Ja, also es ist halt so, dass Deutschland 2002 das Gesetz geändert hat, weil man den Prostituierten einen besseren Status geben wollte. Man wollte sie aus dieser Nische rausholen, dass es sittenwidrig ist. Also diese Sittenwidrigkeit wurde ja abgeschafft, ne? Weil einfach Prostituierte ja Menschen sind wie du und ich. So, man wollte sie auf diesen legalen Status heben und wollte Prostitution als Beruf wie jeden anderen verkaufen. Und deshalb hat man dieses Gesetz damals eingeführt. Es war ein guter Gedanke dahinter, ist aber letztendlich zum Albtraum für die Frauen geworden, weil die Statistik zeigt heute, dass nur maximal 4% der Prostituierten überhaupt angemeldet ist und auch dieses Gesetz in Anspruch nimmt und Steuern zahlt und Krankenversicherung in Anspruch nimmt und so. Weil eben die meisten Frauen, die in der Prostitution arbeiten, eben aus diesen umliegenden Ländern kommen. Es gibt nicht mehr so viele deutsche Frauen, die das machen, weil das Gewerbe halt so hart geworden ist. Aber der Staat verdient natürlich einen Haufen Geld mit den Bordellen und möchte das natürlich ungern eigentlich aufgeben. Ja, es wird unheimlich viel Geld damit umgesetzt und mit dem Menschenhandel. Das ist eins der drei lukrativsten Geschäfte überhaupt in dieser Welt, neben Waffen und Drogen. Und es ist der Zweig, der am schnellsten wächst. Ja, und es werden schätzungsweise in Europa und Nordafrika 130 Milliarden Euro umgesetzt mit dem Menschenhandel. Ja, und das ist halt einfach ein lukratives Geschäft. Und seitdem die Grenzen geöffnet sind, ist es ja auch für die Rumänen und bulgarischen Menschenhändler, für alle Menschenhändler ist es lukrativ. Also du kannst einfach nach Deutschland kommen und Prostitution ist erlaubt. Ja, ist sogar legal, ist ein Beruf wie jeder andere. Und deshalb kannst du die Frauen in die Prostitution verkaufen, weil den Menschenhandel kann man in der Regel nicht nachweisen, weil die Frauen nichts sagen, weil sie Angst haben.
Ja.
Ja, und deshalb verdienen die sich hier eine goldene Nase damit. Ne?
Und es ist jetzt so gesellschaftlich ganz vielen Leuten nicht bekannt, dass es ein massives Problem in Deutschland ist. Ist es denn den öffentlichen Stellen bekannt?
Also es gibt in Deutschland ja auch eine Pro-Prostitutionsliga. Das ist zum Beispiel Hydra in Berlin. Weil es gibt ein paar Prostituierte auch, das sind nicht so viele, aber die stehen ein eben für ihren Job. Die machen das ihr Leben lang und die können auch nichts anderes machen. Und wenn wir selber uns das vorstellen, wie dieser Job läuft, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch schwierig ist, in einen anderen Beruf zu gehen. Mhm. Weil du dich einfach auch durch diese Prostitution veränderst du dich ja auch, deine Seele verändert sich. Das ist ja eigentlich auch immer Gewalt, die du erlebst, wenn du mit Männern schlafen musst, mit denen du eigentlich gar nicht schlafen willst.
Ja.
Und wenn du die Gewalt dann auch in diesem Gewerbe erlebst und deshalb habe ich jetzt gerade den Faden verloren. Wo wollten wir noch mal hin?
Wie das von der Öffentlichkeit oder von den öffentlichen Stellen war.
Ach so, von den öffentlichen Stellen.
Es muss ja ein Bewusstsein von der Regierung darüber geben.
Aber dadurch, dass das oft eben im Dunkeln passiert, dass das und dass Frauen nicht darüber sprechen können, kommt es gar nicht bis da oben hin. Ja, die Öffentlichkeit kriegt das ja gar nicht mit. Die Freier, die da hingehen, manche Freier merken, dass die Frau das nicht freiwillig macht. Das lesen wir auch in den Freierforen. Aber es ist denen eigentlich egal. Die wahre Frau ist eigentlich in Deutschland sehr legal geworden und sehr, sehr selbstverständlich geworden. Mhm. Und deshalb kommen die öffentlichen Stellen, kommt es da gar nicht an. Weil die Frauen, die sich da anmelden, die tun ja so, als wenn sie es freiwillig machen.
Okay.
Ja, die dürfen jetzt ja gar nicht sagen, dass sie es nicht freiwillig machen.
Ja.
Ja, die sind ja so gebrieft, dass die sagen, ja, ich mache das freiwillig, ich will mich jetzt hier anmelden. Und die haben aber den Zuhälter draußen vor der Tür sitzen.
Wie kann das sein, dass sie dann nicht sofort um Hilfe schreien?
Nein, weil der sie unter Druck gesetzt hat. Okay. Entweder kann er Druck ausüben auf die Familie, die sie in Rumänien zu Hause hat.
Mhm.
Dass er sagt, wenn du nicht das tust, was ich sage, dann wird deiner Familie was passieren. Wenn du abhaust, hole ich deine Schwester. Weil oft kommen die aus dem familiären Umfeld, diese Zuhälter. Und die kennen die Familie, die kennen die ganzen Hintergründe. Oder sie bedrohen das Mädchen selber und sagen, wenn du nicht spurst, dann wird dir was passieren. Also dann müssen sie auch um ihr Leben fürchten.
Also wird tatsächlich richtig strategisch, psychisch und körperliche Gewalt ausgeübt, um die Frauen dann da so reinzubringen. Jetzt hast du schon erzählt, ich kenne so meine Wahrnehmung, Prostitution finde ich, ist in Deutschland oft ein sehr verzerrtes Bild, so ein bisschen schon fast romantisiert, ne, mit dem alten Gewerbe und selbst gewählt. Aber die Realität ist nun mal eine komplett andere. Es ist unfassbar viel Gewalt. Durch meine Einblicke bei Windrose, da muss man sich schon manchmal innerlich so ein bisschen wappnen. Ne? Also wenn ich mich an die Traumaschulung zum Beispiel erinnere, da wird einem erstmal richtig gewahr, was eigentlich passiert. Und wie gehst du damit um, mit dieser Seite? Wie verpackst du das? Diese Bilder, die Berichte, das ganze Elend.
Ja, also das ist natürlich, manchmal habe ich Tage, wo das schwer ist. Ne? Wo ich dann auch merke, selbst
Mama von einer wunderschönen Erwachsenentochter und noch ganz lange Oma von einer wunderschönen Enkelin. Ne? Also,
ja, aber das ist auch das, was mich antreibt.
Mhm.
Ja, das ist so das, was mein Herz damals berührt hat, weil ich dachte, das könnten alles meine Töchter sein. Und ich kann diese Ungerechtigkeit nicht ertragen, dass man einfach über einen Menschen Macht hat und der machen muss, was er gar nicht will und der dabei kaputt geht. Ja? Und ich versuche mir immer, mich da reinzufühlen. Und das treibt mich an, auf der einen Seite. Und manchmal ist es aber so, dass ich Tage habe, wenn ich mich sehr intensiv damit der Thematik beschäftige und besonders auch mit Berichten von Prostituierten oder von ehemaligen Prostituierten oder wenn wir in die Bordelle gegangen sind, in die Wohnung gegangen sind, dass ich manchmal auch einfach Tage nehmen muss, wo ich was ganz anderes mache, was Profanes.
Mhm.
Ja, um einfach auch wieder ein bisschen Abstand zu finden, weil nur daraus kann ich ja auch Stärke, ich muss irgendwo auch Stärke herbekommen und um diesen Lauf einfach auch zu laufen. Aber das, was mich antreibt, ist so stark, dass ich immer wieder auch dahin zurückkehren kann, ja.
Okay.
Weil ich immer denke, wenn wir nichts tun, wer soll diesen Frauen eine Stimme geben? Die kriegen keine. In der Gesellschaft haben sie keine.
Absolut.
Na, sie sind eigentlich nicht anerkannt. Das ist kein Beruf wie jeder andere. Und diese Frauen, die tun mir einfach unendlich leid. Weil sie haben kein normales Leben. Sie müssen den ganzen Tag anschaffen oder die ganze Nacht. sie haben keine Freude, so wie wir mit Urlaub und einfach schön mit Frauen Kaffee trinken gehen oder das Leben mal genießen. Familie können sie gar nicht haben. Wenn sie Kinder haben, sind die irgendwo anders. Und ich finde das so, dass ich einfach so denke, wenn wir nichts tun, wer tut dann was? Ne?
Ja.
Und da war eine gute Balance auch zu halten zwischendurch. Einfach auch was anderes zu tun und auch das Leben zu genießen, das ist wichtig.
Dass du dich wieder so auftankst.
Ja, genau.
Dafür. Kannst du ein bisschen erzählen über die Arbeit von Windrose, über die verschiedenen Arbeitsfelder und was Windrose so macht?
Ja, kann ich gerne machen. Ich versuche das einfach mal so ein bisschen kompakt zu machen.
Mhm.
Also, was wir ja schon gesagt haben, wir machen so aufsuchende Arbeit und besuchen Frauen in den Bordellen und Bordellwohnungen, um denen einfach Wertschätzung zu geben, um ihnen zu zeigen, da ist jemand, der dich sieht und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du mit uns reden. Und wir geben ihnen Geschenke und wollen ihnen einfach was Gutes tun. Das ist das eine. Und natürlich auch, um zu gucken, ist da jemand, der Hilfe braucht und können wir dem helfen, rauszukommen. Das andere ist, dass wir Aufklärungsarbeit machen, viel Aufklärungsarbeiten. Ich bin oft auf Infoveranstaltungen, Elternabende zu dieser Thematik, um einfach darüber zu sprechen. Und wir haben eine große Veranstaltung im Jahr, das ist der Walk for Freedom von A21, von dem du auch vorhin schon gesprochen hast. Das ist ja dieser große Schweigemarsch, der weltweit stattfindet in über 400 Städten dieser Welt, in über 50 Ländern. Und da wollen wir eine Stunde auf die Straße gehen, um diesen Frauen einfach und den Menschen, die im Menschenhandel sind, einfach eine Stimme zu geben und aufmerksam zu machen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen darüber und einfach Sensibilität dafür zu schaffen.
Ja, jetzt bist du schon seit ein paar Jahren bei dem Walk dabei.
Ja.
Wie wird das so aufgenommen, das Event an sich? Wie reagieren die Menschen, die so durch die Fußgängerzone schlendern an dem Tag?
Das ist erstmal zuerst denken, was ist denn das? Walk for Freedom, wofür soll das denn sein? Marsch für die Freiheit oder für den Frieden oder manchmal ist das dann so, ne? Aber wir kommen dann, es ist eigentlich immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit können wir generieren, weil wir ja in so einer Schlange hintereinander laufen. Das sind bei 300-400 Leuten, ist das schon eine sehr lange Schlange.
Ja.
Und wir reden ja nicht, wir schweigen und wir haben aber an der Seite dann Leute laufen, die einfach einen kurzen Zettel, also einen Informationszettel ihnen weitergeben, mit ihnen auch kurz sprechen, um zu sagen, worum es geht. Und wir erleben einfach, dass viele Leute ganz schockiert sind, immer noch, obwohl wir schon seit 5-6 Jahren durch Düsseldorf laufen, immer noch gibt es Leute, die das gar nicht wissen, die das nicht kennen und die aber sehr, sehr positiv sind und auch uns auch anfeuern und sagen, hey, gut, dass ihr darüber redet und es ist ein wichtiges Thema. Also wir erleben da schon eigentlich zum größten Teil positive Reaktionen und auch großes Interesse.
Das Datum und wie man teilnehmen kann, das packe ich alles nachher noch in die Shownotes. Es ist im Oktober ist wieder soweit, ne?
Genau, am 19. Oktober gehen wir wieder auf die Straße weltweit und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
So ist mein Bauch will.
Ja.
Bin ich
bist du dabei?
Bin ich
auch
mit dabei, ja.
Ja, das ist ganz toll, dass wir das immer wieder machen können und wir freuen uns da schon sehr drauf, weil wir besonders auch in Düsseldorf diesen ganzen Tag diesem Thema widmen. Wir werden Infostände haben, wir werden auch ein bisschen Streetfood haben, eine Kunstinstallation haben und sind also sehr gespannt auf diesen Tag, um einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Um aufmerksam zu machen
und auch Fragen zu beantworten und auch zu zeigen, hey, was kann ich als Einzelner tun? Weil viele fragen, was kann ich denn machen? Ich bin jetzt nicht bei dem Walk mitgelaufen, kann ich trotzdem irgendwas tun? Und das finde ich, und da wollen wir einfach Fragen beantworten und Hilfestellung leisten.
Und was sind das für Punkte, was jeder Einzelne so tun kann?
Ja, also das Erste ist natürlich mal, sich zu informieren. Ne? Und wenn du informiert bist, kannst du darüber erzählen. Das ist schon mal ein toller Multiplikator. Ne? Also das ist so. Dann kann man natürlich einmal im Jahr an dieser Veranstaltung teilnehmen. Man kann aber auch Organisationen unterstützen, ob das nur durch eine Spende ist oder indem man zum Beispiel über soziale Medien einfach das immer wieder auch verbreitet. Ne? Das ist auch eine große Hilfe für uns. Ne? Wenn Leute unsere Posts teilen, dann erfahren wieder andere Leute darüber und somit kommt es immer mehr ins Gespräch.
Einfach der Gesellschaft, mal erstmal so gewahrsam da rein.
Ja, genau. Sensibilität schaffen und so. Und das ist auch so ein stetiger Weg, den wir gehen und wir merken, dass das immer mehr verbreitet wird und auch immer mehr darüber dann auch in den Medien berichtet wird. Ne? Oder wir werden auch ein paar Produkte dort haben, die man gegen Spende einfach erwerben kann, die einfach auch ein Zeichen setzen.
Ja.
Ne? Solche Sachen und so werden wir einfach ein paar Infostände auch haben. Es wird die Elterninitiative sein, die sich zu dem Thema Loverboy zum Beispiel starten.
Genau, da
Eltern unterstützt.
Erzähl doch davon nochmal, weil da ging es mir genauso. Du hast jetzt gerade, ihr macht diese aufklärende Arbeit in Schulen und da war es genauso für mich, als ich davon gehört habe, so, das ist ein solches Problem, dass sich Menschen zusammentun und dagegen engagieren. Ich konnte es gar nicht glauben. Mhm. Ne, aber
das ist das auch bei uns gibt.
Ja, aber jetzt durch deine Arbeit und durch den Verein kommt es ja auch immer mehr in die Medien. Und aber erzähl doch nochmal, weil ich glaube, ganz vielen Zuhörern wird da Hören und Sehen vergehen. Die werden es auch nicht glauben können. Also erzähl doch nochmal, was dahinter steht, dieser Loverboy. Methode.
Ja, also diese Loverboy-Masche, die ist vor circa 10 Jahren, ist die so von Holland rübergekommen. Also die war da in Holland schon ganz präsent und die ist dann so ein bisschen rübergeschwappt nach Deutschland. Und es gab damals auch vor 10 Jahren schon mal irgendwie so einen Tatort, wo das auch darum ging, dass ein junges Mädchen eben dann nach Holland weg ist und die Mutter hat sich auf den Weg gemacht, um dann das Kind zu suchen. Mhm. Und ein Loverboy, das ist ein junger Mann, der einem meist jüngeren Mädchen die Liebe vorspielt, also eine Beziehung mit ihr anfängt, sie emotional von sich abhängig macht und sie dann in die Prostitution zwingt.
Also es sind junge Männer.
Es sind junge Männer. Meistens so ab 18, die sind in der Regel volljährig, weil die haben dann auch immer ein dickes Auto, mit dem sie dann das Mädchen auch beeindrucken, Geschenke machen, ihr Zeit geben, sich um sie kümmern und praktisch eine richtige Beziehung mit ihr leben. Also sie investieren sich richtig in das Mädchen. Und ziehen sie dann immer Stück für Stück immer mehr aus dieser Familie raus, ne? Gucken am Anfang noch, dass sie in die Schule gehen und dass sie ihre Sachen machen und aber gleichzeitig nachts schon sich prostituieren müssen. Und diese Mädchen werden dann, meistens hat er mehrere Mädchen laufen und diese Mädchen werden dann Stück für Stück aus ihrem Umfeld rausgezogen und irgendwann verschwinden die auch, weil die halten dieses Doppelleben nicht mehr aus. Mhm. Und das sind schon Mädchen ab 11, 12 Jahren. Also man glaubt das überhaupt nicht, dass das in dem Alter schon losgeht, aber ich habe selber eine Tochter. Ich weiß, dass die mit 11 schon sagte, Mama, ich brauche jetzt einen Freund.
Ja.
So. Also, dass das einfach so anfängt, dass die danach gucken. Und es ist dann eben total wichtig, dass man in dieser Zeit, in dieser Pubertät, das ist echt schwierig. Mädchen grenzen sich da auch mal schon mal gerne ab von ihrem Elternhaus, wollen ihren eigenen Weg kennenlernen und sind dann empfänglich für sowas. Ne? Das kann manchmal auch einfach eine schwierige Situation sein, in der sie stehen, ob das ein Schulwechsel ist, ein Ortswechsel, weil die Familie umgezogen ist oder sie eine neue Schule besuchen, noch keine Freunde haben. Das sind manchmal so Punkte. Es ist einfach nur, dass der Loverboy genau diesen Punkt erwischen muss.
Also die, suchen ganz strategisch und gezielt.
Die suchen strategisch nach diesen Mädchen und machen das über verschiedene Plattformen, ob das nun vor der Schule ist, über Bekannte in der Schule oder eben, was immer mehr kommt, sind natürlich soziale Medien. Mhm. Die versuchen über soziale Medien die Mädchen anzuschreiben und kennenzulernen und
wer steht denn hinter diesen Loverboys? Ne, weil man denkt mal so, kann man als junger Mann, haben die jetzt schon so eine eigene krasse kriminelle Energie oder stehen dann da Organisationen noch hinter?
Unterschiedlich. Also es gibt Loverboys, die arbeiten eigenständig, die kommen aber meistens auch aus einem schwierigen Hintergrund. Das ist jetzt nicht der nette Nachbarsjunge, der ganz normal aufwächst, sondern das sind meistens Jungs, die auch schon eine schwierige Kindheit hinter sich haben. Oft gibt es auch da schon sexuelle Übergriffe bei den Jungs in der Familie. Oder sie kommen aus einem kriminellen Hintergrund, wie eben auch Hells Angels oder Banditos, aus solchen Gruppierungen, wo sie einfach dann, da werden die gut aussehenden Jungen rausgesucht und die werden dann eben losgeschickt für diese Arbeit, weil die einfach auch viel Geld mit den Mädchen verdienen. Und das geht halt dann auch in so eine Organisation rein. Also es gibt beides.
Mhm.
Genau, also kann man nicht immer so sagen, dass es ein Einzeltäter ist, aber es gibt auch manchmal ältere und dann gibt es auch ältere Frauen, die da reinfallen. Das ist so ein bisschen angelehnt an den Heiratsschwindler, den es früher öfter gab. Das ist ja heute auch nicht mehr so verbreitet, aber diese Loverboy-Masche, die wird halt immer stärker und wir sind ja dann mit so einem Präventionsprogramm Liebe ohne Zwang an Schulen unterwegs.
Mhm.
Das ist so ein interaktiver Workshop und wir erleben dort an den Schulen, das hätten wir niemals gedacht, als wir vor 2 Jahren damit anfingen, dass wir an jeder Schule haben wir Mädchen, die betroffen sind. Und das ist so krass. Das ist so krass, wir hätten das nicht gedacht. Wir hätten gedacht, wir machen hier eine Aufklärungsarbeit und eventuell begegnen wir mal irgendwann jemanden. Aber egal, ob an der Förderschule oder am Gymnasium, es zieht sich komplett durch die Gesellschaft.
Ja.
Überall sind Mädchen, die entweder selber betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist. Und wir sind jetzt schon seit 2 Jahren unterwegs und wir merken, dass es die Tendenz steigend ist.
Ja.
Und und das erschreckt uns natürlich und umso wichtiger finden wir diese Aufklärungsarbeit an Schulen.
Also wir informieren dann aber sowohl Eltern als auch
Kinder. Wir versuchen Elternabende immer zu initiieren, damit Eltern auch Bescheid wissen und dann im Anschluss dann eben die Workshops durchzuführen. Und was wir jetzt machen noch, was wir vermehrt machen, wir versuchen Schulsozialarbeiter zu engagieren, dass die selber diese Workshops durchführen, damit wir einfach viel mehr Multiplikatoren haben. Denn wir können wie du dir wahrscheinlich auch schon denken kannst, wir können nicht an jeder Schule von NRW sein. Wir machen zwar die Bundeslandkoordination, aber wir haben eigentlich noch viel zu wenig Multiplikatoren in den ganzen Städten.
Mhm, also die quasi diese Schulungen dann durchführen.
Die Workshops dann machen, genau. Also das machen wir. Wir bieten zweimal diese Multiplikatoren-Schulung an im Jahr. Und ich fahre auch schon mal in andere Städte und biete dort eine Multiplikatoren-Schulung für Schulsozialarbeiter an, damit die das dann dort in ihrem Landkreis machen können. Und wir glauben, dass das ein guter Weg ist, damit einfach die Gesellschaft flächendeckend informiert werden kann, damit diese Loverboys einfach keine Chance mehr haben, weil einfach die Kinder gut informiert sind, weil die das sofort durchschauen und weil sie nicht darauf hereinfallen dann, ne?
Also könnt ihr jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, sagt, ich bin an einer Schule oder ich möchte, das, ich finde es interessant, dann könnten die sich quasi auch melden und mit denen in Kontakt treten. Und,
ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen dann zu vermitteln und zu helfen, dass sie das an ihrer Schule durchführen können. Und gerade auch die Lehrer, die sind ja auch schon Pädagogen, ne? Wir geben denen das Material dann an die Hand, die können das natürlich auch an ihrer Schule selber machen. Wir unterstützen dann, wenn wir können, auch gerne mit einem externen Multiplikator, weil das dann nochmal eine andere Präsenz in der Klasse hat bei den Schülern. Ja. Das läuft dann nochmal ein bisschen, für die Lehrer oft ein bisschen einfacher. Also da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Aber das machen wir gerne. Also da kann man sich gerne an uns wenden. Ja. Also wir sind für ganz NRW zuständig und helfen da gerne weiter.
Und hast du vielleicht Tipps für Eltern, wie kann ich mein Kind, also wie kann ich einerseits meine Töchter, wie kann ich auch meinen Sohn vielleicht schützen, sich in was reinziehen zu lassen? Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, die Eltern haben?
Ja, also wenn Eltern sich informieren und mit ihren Kindern darüber ins Gespräch gehen, das ist schon mal ganz viel.
Also unser guter Kontakt einfach da ist.
Genau, das ist ganz wertvoll. Und was wir immer sagen, ist, bleiben Sie an Ihren Kindern dran. Ja, also die Eltern müssen an den Kindern dranbleiben. Pubertät ist oft eine schwierige Zeit. Aber es geht nicht darum, das Kind zu überreden, irgendwas zu tun, sondern einfach immer dranbleiben, mit den Kindern sprechen, sie herausfordern, mit ihnen zu sprechen und einfach zu gucken, was macht das Kind und einfach auch aufmerksam zu machen. Mädchen, wenn sie diesen Weg gehen, wenn sie jemanden kennenlernen, dann verändern die sich. Und da gibt es Merkmale, woran man erkennen kann, dass ein Kind vielleicht auf einem falschen Weg sein kann. Ne, und dass man einfach mit dem Kind darüber spricht. Wir arbeiten gerade mit einer Mutter zusammen, deren Tochter genau das passiert ist, kommt aus einem super stabilen Familienhaus, hat eine ganz tolle, engagierte Mutter, Sozialarbeiterin. Und das mittlere Mädchen, die ist an so einen Loverboy geraten. Und die Mutter ist aber immer dran geblieben an der Tochter. Die hat gemerkt, irgendwas ist komisch und hat versucht, im Gespräch zu bleiben. Und hat es geschafft, dass das Kind, das war schon mit einem Fuß, war in der Beziehung schon drin. Und sie hat es aber geschafft, mit dem Kind gemeinsam da rauszugehen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und was Schlimmeres passiert ist. Und sie sagt immer, bleiben Sie an den Kindern dran. Ja, und versuchen Sie einfach nicht den Faden zu verlieren. Ne? Das ist also das Wichtigste.
Die über die Beziehung.
Und machen Sie sich schlau. Ja, informieren Sie sich darüber. Gucken Sie mit Ihrem Kind auch ruhig mal eine Doku, was da passiert. Es gibt im Internet so viele Dokus bei YouTube, die man sich auch angucken kann. So, dass das Kind einfach informiert ist. Wichtig ist, informiert zu sein.
Also Aufklärungsarbeit, wie das in den 80ern mit der Drogen, das ist ja so selbstverständlich, aber da mussten auch erstmal Leute für losgehen. Ne?
Und, alles hat irgendwie einen Anfang und erst laufen dann Leute los. Aber wenn die Eltern selber sagen, pass mal auf, das ist ein Thema, das passiert an den Schulen und ich möchte dich davor schützen, lass uns mal gemeinsam so eine Doku angucken. Also wir helfen da auch gerne. Was sind gute Dokus? Was benutzen wir selber auch in den Schulen? Da kann man uns gerne einfach anschreiben und wir versuchen auf unserer Windrose-Seite da noch mehr in der Zukunft noch mehr reinzustellen, damit es Hilfestellung ist für Eltern. Weil informiert sein, wer informiert ist, der kann sich auch schützen.
Ja.
Genau. Sehr gut.
Also wer Windrose unterstützen möchte, wer sich für die Arbeit interessiert, die Kontakte stellen wir super gerne her. Der Walk for Freedom, ist auch schon bald. Für Freunde schon sehr auf den Tag.
Ja.
Genau. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Es gibt ja ganz viel, das ist ja so ein super vielschichtiges Thema, aber was dir noch so auf dem Herzen liegt, was du wichtig findest?
Ja, also was wir festgestellt haben im Laufe unserer Arbeit, ist, dass wir glauben, dass sich politisch was ändern muss in unserem Land. Einfach damit wir diese Prostitution bzw. diese Zwangsprostitution und den Menschenhandel bekämpfen können, muss sich politisch was ändern. Und dieses Gesetz, was zwar vor 2 Jahren angepasst wurde, was aber nicht ausreichend ist, um wirklich diese vielen, vielen Frauen, und man geht davon aus, dass es 80-90% der Prostituierten stehen unter Zwang, dass sich das nicht ändern wird, wenn wir nicht das Gesetz ändern. Und deshalb sind wir sehr, versuchen wir jetzt uns politisch auch zu engagieren und die Politiker mit reinzunehmen in diese Thematik und unterstützen diese Petition Rotlicht aus. Ja, also einfach, dass wir das nordische Modell gerne nach vorne bringen wollen. Mhm. Das nordische Modell bestraft nicht die Prostituierte, sie wird nicht stigmatisiert, sondern es bestraft den Sexkauf. Mhm. Ja, wir wollen einfach das nach vorne bringen, dass der Sexkauf in Deutschland verboten wird, weil wir glauben nicht nur, dass wir damit die Frauen schützen, weil für den Menschenhändler das dann nicht mehr attraktiv ist, wenn er seine Frau hier nicht mehr verkaufen kann, sondern weil wir auch glauben, dass unsere Gesellschaft, unsere jungen Leute, dass sich das verändern wird, wenn der Sexkauf nicht mehr wenn der Sexkauf nicht mehr legal ist und wenn das nicht mehr cool ist, das in Abi als Abi-Abschlussfeier oder als Junggesellenabschied zu machen, in den Puff zu gehen, dass sich unsere Gesellschaft verändert.
Ja,
wir haben das in Schweden, ist dieses Modell schon seit 20 Jahren aktiv und die Gesellschaft hat sich grundlegend, was das angeht, geändert. Bei den jungen Leuten ist Prostitution überhaupt kein Thema und der Sexkauf auch nicht.
Okay.
Und dadurch, dass Pornografie letztendlich auch Beziehungen zerstört, ja, ob das junge Beziehungen sind oder alte Beziehungen, hat sich in Schweden wirklich die Gesellschaft da grundlegend verändert. Und das wünschen wir uns auch für Deutschland. Wir glauben, dass unser Land das nicht braucht, diesen Sexkauf, der so legal ist und der gesellschaftsfähig gemacht worden ist. Und dass die wahre Frau nicht selbstverständlich sein darf in Deutschland. Also dafür kämpfen wir auch. Genau, das ist mir nochmal wichtig. Ja, weil ich glaube, da kann jeder was tun. Jeder kann aufstehen und sagen, ja, ich will das auch nicht. Ich möchte, dass ein anderes Modell in Deutschland sein darf. Ob das nun das Nordische ist, das bestimmt auch noch Verbesserungsbedarf hat. Aber es ist in unseren Augen im Moment das Beste, was es europaweit gibt oder weltweit gibt.
Ja.
Und dafür kämpfen wir eben auch.
Wie ist es denn, dass das kam jetzt gerade noch so... Stößt du manchmal auf Widerstände mit deiner Arbeit? Also gibt es ja sicherlich einen Gegenwind, ne?
Natürlich.
Von anderen Organisationen, aber auch, ich meine, das ist eine hochkriminelle, sind hochkriminelle Menschen, mit denen du dich da eigentlich anlegst. Also wie gehst du damit um?
Also ich selber lege mich ja nicht persönlich mit diesen Menschen an, mit den Menschenhändlern, mit denen haben wir direkt nichts zu tun. Aber natürlich gefällt ihnen das auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel Frauen aus dem Bordell rausgehen. Aber dadurch, dass sie so einen großen Nachschub haben, die sagen uns, wenn ihr 10 Frauen rausholt, dann holen wir 100 nach. Es gibt genügend, die wir holen können, weil das immer noch, das funktioniert einfach, das Modell funktioniert. Und solange wir dieses Gesetz haben, ist dem Menschenhändler praktisch auch so diese ganzen NGOs, für die lächerlich.
Okay.
Ja, weil das Gesetz arbeitet für sie. Ja, auch wenn der Menschenhandel verboten ist, Prostitution ist erlaubt. Und wenn Frauen eingeschüchtert sind und nichts sagen, dann können die schön weitermachen. Deshalb, das interessiert die nicht. Was anderes ist, dadurch, dass wir das Gesetz verändern wollen, die Prostitutionslobby, die eben dafür ist, die viel Geld damit verdient und die Prostitution ja auch selber nutzen, die sitzen ja bis in die hohen Ämter hinein, die sind schon eher unbequem und da gibt es natürlich auch Gegenkampagnen. Es gibt in NRW zum Beispiel diese Lola-App, die für den Einstieg wirbt in die Prostitution. Und wenn man sich die mal anschaut, dann wird die Prostitution da total verharmlost. Da wird nicht von Krankheiten gesprochen, da wird nicht von Zerstörung der Seele geredet, da wird nicht von Gewalt geredet, sondern da wird alles verharmlost. Und das haben wir auch, aber das ist ja immer so. Ja, das ist damals gewesen, als das Rauchen verboten wurde in den Kneipen. Damals haben wir gedacht, das schaffen wir nie.
Ja.
Ja, und heute gibt's das nicht mehr in den Kneipen, in den fast allen Kneipen, ne? Oder damals, ich denke immer so gerne daran, als es um die Wende ging, als es um den 1989, ja, die Leipziger Demonstrationen. Damals haben die Leute nicht gedacht, dass sie es schaffen, die Wende herbeizuführen. Ja. Und heute leben wir in einem freien Deutschland, gibt es die Grenze nicht mehr. Ne? Das heißt, wir als Einzelner können viel tun. Jeder kann was dazu beitragen. Und wenn wir alle gemeinsam was dagegen tun, dann können wir es auch schaffen, dass die Prostitution in unserem Land nicht mehr erlaubt ist und dass der Sexkauf nicht mehr erlaubt ist.
Ja, einfach, dass Frauen auch anders wahrgenommen werden, das gar nicht so möglich
ist. Die Würde des Menschen gilt nicht nur für den Mann, sondern die gilt auch für die Frau. Und die wird in der Prostitution Tag für Tag zerstört.
Ja, wir freuen uns, wenn viele von euch nach Düsseldorf kommen oder zu einem Walk in eurer Stadt, in eurer Nähe. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu Kerstin und zur Arbeit von Windrose, meldet euch immer gerne. Und danke für das tolle Gespräch und die vielen wichtigen Infos und für deine tolle Arbeit.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Julia, und für das schöne Interview. Gerne. Es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden.
Danke.
Ja.
Ja, ich hoffe, Kerstin, und mein Gespräch konnte auch bei dir so ein bisschen das Bewusstsein dafür schärfen, dass Sklaverei und Menschenhandel in Deutschland tatsächlich ein großes Thema sind. Ich freue mich, wenn du beim Walk of Freedom dabei bist, in 13 deutschen Städten. Die habe ich dir auch nochmal im Blogtext verlinkt. Vielleicht sehen wir uns in Düsseldorf oder du gehst woanders dafür los. Und ja, bist jetzt einfach ein bisschen sensibilisiert für das Thema, was unfassbar viele Frauen betrifft. Und ja, die liegen uns einfach wahnsinnig am Herzen. Danke, dass du hier bist. Teil gerne deine Gedanken dazu mit uns unter dem Blogbeitrag oder bei Instagram. Wenn du Fragen hast, dann melde dich jederzeit. Du erreichst Kerstin und den Rest des Teams über die Seite des Vereins und über alle Adressen, die ich auch in den Shownotes angebe. Und ja, ich danke dir einfach für deine Offenheit und dafür, dass du hier bist.